ARD Sounds.
Viele Menschen haben Angst und sind verunsichert. Es ist, als hätten sie den Faden für ein normales Leben verloren und wüssten nicht mehr, wie sie ihre Tage rumbringen sollen.
Die Beschreibung eines Teheraner Bürgers, die trotz Internetsperre nach außen dringt.
Wie erleben die Menschen im Iran die gegenwärtige Situation kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe?
Das ist unser Schwerpunkt in der heutigen Ausgabe.
Israel zerstört die letzte Brücke über den Litani-Fluss im Libanon.
Die Menschen im Gazastreifen warten noch immer auf ausreichend Lebensmittel.
Und bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sterben mindestens 18 Menschen. Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 16. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, die Waffenruhe im Iran-Krieg endet in einigen Tagen. Thorsten, wie geht es weiter? Wird sie verlängert?
Ja, also nach allem, was wir hören, laufen im Hintergrund die Bemühungen, die Waffenruhe zu verlängern und auch eine zweite Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA anzusetzen. Bisher ist das aber noch offen. Eine wichtige Rolle als Vermittler spielt der pakistanische Armeechef Munir. Er war gestern in Teheran und hat dort Gespräche geführt und die sollen ganz hoffnungsvoll gewesen sein, berichtet ein Insider, was immer hoffnungsvoll da jetzt heißt.
Ja, denn die größten Knackpunkte, die sind ja bekannt und auch immer die gleichen.
Ja, der Iran verlangt, dass Israel den Kampf gegen die Hisbollah-Milizen im Libanon einstellt und die USA wollen, dass der Iran sein angereichertes Uran abgibt und auf ein militärisches Atomprogramm endgültig verzichtet.
Wir blicken heute mal etwas ausführlicher darauf, wie eigentlich die Bevölkerung im Iran die aktuelle Situation erlebt. Zunächst zur Frage, wie kommt man überhaupt in Kontakt mit normalen Menschen im Iran? Das ist ja nur schwer möglich, oder?
Das ist es, genau. Das Internet im Iran funktioniert zwar, aber das ist ein nationales Netz, das da auch kontrolliert wird. Das internationale Netz, das ist abgeschaltet. Die Menschen können nicht kommunizieren per WhatsApp, Instagram und können auch keine unabhängigen Nachrichtenportale lesen. Festnetzgespräche sind möglich, aber sie sind auch gefährlich, denn da ist die Gefahr groß, dass sie abgehört werden. Dann kann man mit einem VPN-Tunnel arbeiten, aber die sind teuer und meist sind es dann nur ganz kurze Gespräche.
Aber ab und zu, da dringen dann doch ein paar Informationen nach draußen.
Ja, unser Korrespondent Uwe Lüb, der von Istanbul aus über den Krieg berichtet, der hat mit einigen Iranern sprechen können. Und er beschreibt die Stimmung so. Die meisten sind hin und her gerissen. Sie wollen keinen Krieg, wollen aber auch nicht, dass das aktuelle Regime mit den Revolutionsgarden und den Mullahs an der Macht bleibt. Natürlich gibt es auch einige regimetreue Kräfte. Hören wir doch mal in seine Reportage herein.
Es sind die Rituale der Regimetreuen, aufgerufen auch vom Polizeichef des Landes, um so Widerstand gegen den Feind zu zeigen. Sie versammeln sich meist abends und rufen Parolen zur Unterstützung des Regimes. Hier preisen sie mitten in Teheran die Arbeiter in den iranischen Ölanlagen. Trotz feindlicher Angriffe hätten die weitergearbeitet und so dafür gesorgt, dass das Leben im Land weitergeht. Doch Benzin an den Tankstellen ist kein Garant für ein normales Leben. Das gibt es gar nicht mehr, meint ein Teheraner. Ihm ist es trotz weitgehender Internetblockade gelungen, einen Text mit seinen Beobachtungen zu schicken.
Viele Menschen haben Angst und sind verunsichert. Es ist, als hätten sie den Faden für ein normales Leben verloren und wüssten nicht mehr, wie sie ihre Tage rumbringen sollen.
Dazu kommt, dass viele nicht mehr arbeiten können, sagt er weiter. Die Wirtschaft sei wie gelähmt, Firmen begännen mit Stellenabbau und immer wieder diese Ungewissheit, die ständigen Bedrohungen und Ultimaten. Immerhin gilt zurzeit ein Waffenstillstand. Die Nächte sind ruhiger geworden, aber viele fragen sich, wie lange der Waffenstillstand hält. Trump hat gesagt, er werde den Waffenstillstand nicht verlängern, aber ich denke, er lügt, wie immer. Das ist eine Farce, die er für sein politisches Spiel inszeniert, sagt ein junger Mann in Teheran der Agentur Reuters. Viele fragen sich, ob es zu weiteren Verhandlungen kommt oder nicht. Immerhin würden weiterhin Nachrichten aus ausgetauscht zwischen den USA und dem Iran über pakistanische Vermittler, sagt der Sprecher des Außenministeriums Esmail Baghaei. Dabei wollen etliche Iranerinnen und Iraner gar keinen Verhandlungserfolg, denn das würde den Bestand des Regimes sichern und genau das wollten viele nicht, sagt Marma, eine frühere Krankenpflegerin der ARD. Wir haben uns über die Verhandlungen neulich nicht gerade gefreut. Ich möchte nämlich nicht, dass die Verhandlungen irgendwelche Ergebnisse bringen, aber es sieht so aus, als wären sie fruchtbar, zu meiner Enttäuschung. Sie wollen Ergebnisse erzielen und der zweiwöchige Waffenstillstand wird verlängert werden. Wie auch immer eine mögliche Einigung aussieht und ob der Waffenstillstand zunächst verlängert wird oder nicht, das Regime könnte am Ende tatsächlich weiter bestehen.
Lass uns da noch mal tiefer drauf blicken. Mit der Lage im Iran haben sich heute früh nämlich auch die Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk beschäftigt.
Ja, im Nachrichtenpodcast 6:30 vom WDR Newsroom und 1 Live hat Isabel Shayani geschildert, was sie an Nachrichten aus dem Iran bekommt. Isabel Shayani ist Redakteurin beim WDR. Sie ist in Deutschland geboren. Ihr Vater ist einst aus dem Iran nach Deutschland eingewandert. Und sie ist, soweit möglich, in Kontakt mit Iranern. Im Gespräch mit den Hosts des Podcasts beschreibt sie die Gefühlslage der Menschen im Iran, die sich einen Wandel wünschen. Und sie sagt auch, was das alles mit ihr persönlich in Köln macht.
Und die Menschen im Iran, aus den kleinen Mosaiksteinen, die ich sozusagen aus den Kontakten mir zusammenlegen kann, die größte Angst, die ich immer höre, und die ist wirklich verbunden mit einem wirklich, also zum Teil schon fast mit Selbstmordgedanken, ist, was ist, wenn dieser Krieg vorbei ist und das Regime bleibt? Was ist, wenn der Waffenstillstand hält und es wird nicht weiter zerstört, aber das Regime bleibt? Was kommt dann eigentlich auf uns zu? Was ist, wenn dieser Krieg, der ja, das war ja, was ja faktisch zwei Kriege sind, nämlich einmal der Krieg oder im Moment die Waffenruhe Israel-Amerika und zum anderen aber es ist ein Krieg dieses Regimes, einen kleinen Teil der Bevölkerung gegen einen großen Teil der Bevölkerung. Was ist, wenn die Welt nicht mehr hinguckt? Und es ist ja schon dunkel im Iran, weil das Internet runtergefahren ist. Was machen sie dann mit uns? Das ist eine wahnsinnig große Angst. Und dann sitzt du hier und kannst eigentlich nichts sagen und hast nur ein sehr, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, schlechtes Gefühl in der Magengegend.
Regime Change war ja ursprünglich ein Kriegsziel von US-Präsident Trump. Davon ist aber schon lange keine Rede mehr.
Nein, da hat sich der US-Präsident ziemlich schnell von verabschiedet. Und Isabel Shayani schildert in dem Podcast auch sehr anschaulich, welche Folgen es hat, wenn das Regime überlebt. Denn dann dürften die Verfolgungen weitergehen. Sie berichtet von den ziemlich perfiden Methoden bei Verhören.
Und ich habe aber Kontakt zu zwei Fällen, wo es konkret darum geht, dass die zu Zwangsgeständnissen, ich muss das jetzt einmal erklären, damit man versteht, wie das System funktioniert.
Ja, gerne.
Das ist ziemlich perfektionistisch. Da ist jemand festgenommen worden, vor dem 8. und 9. Januar. Am 8. und 9. Januar hat das Regime Zehntausende auf den Straßen erschossen.
Der ist also auch noch vor dem Krieg, ne? In dieser,
ja, vor dem Krieg. Der ist festgenommen worden und dann haben sie im Gefängnis in Kerman, haben sie ihn gezwungen zu sagen, dass er in seiner Stadt die Leute dazu angestachelt hat, auf die Straßen zu gehen. Der war überhaupt nicht auf der Straße, weil der war da schon in Haft. Er wurde gefoltert, damit er das sagt. Und wenn er das sagt, spricht er sozusagen sein eigenes Todesurteil aus, weil er dann sagt, ich war einer, der den Aufruhr hier angezettelt hat. Sein Cousin, der wird auch zu Zwangsgeständnissen gezwungen. So, das ist die Maschinerie. Dann wird dieses Zwangsgeständnis aufgezeichnet. Dann wird es öffentlich über die Staatsmedien verbreitet. Und dann gibt es eine veritable Gefahr, dass diese Person tatsächlich hingerichtet wird. So, das ist jetzt ein Fall, der öffentlich wird, den man mitkriegt.
Soweit unser Blick in den Iran mit ziemlich düsteren Aussichten. Eng verbunden mit dem Iran-Krieg ist der Krieg Israels im Libanon gegen die Hisbollah. Was gibt es da Neues?
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass Israel unter dem Druck der USA steht, auch im Libanon eine Waffenruhe zu akzeptieren. Ministerpräsident Netanyahu wollte heute eigentlich mit dem libanesischen Präsidenten Aoun sprechen. Der hat das aber offenbar abgelehnt, wie gerade eben gemeldet wurde. Im Süden des Libanon hat die israelische Armee nach libanesischen Angaben die letzte Brücke über den Litani-Fluss gesprengt. Das Gebiet südlich dieses Flusses, das zum Libanon gehört, will Israel ja als eine Art Pufferzone haben, um sicher zu sein vor dem Beschuss durch die Hisbollah.
Ein Territorium, das so langsam aus den Schlagzeilen verschwindet, ist der Gazastreifen. Dabei ist es dort alles andere als friedlich.
Dazu hat unser Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv die folgende Reportage geschickt.
Männer tragen auf einer Bahre den Leichnam eines jungen Mannes durch die Straßen von Gaza City. Islam Kanita war mit Freunden in einem Café, als am Montag eine Drohne, so berichten es Augenzeugen, das Feuer auf das Café eröffnete. Islam Kanita starb, einige seiner Freunde wurden schwer verletzt. Der Angriff, zu dem sich das israelische Militär bisher nicht geäußert hat, geschah, während in Gaza eigentlich eine Waffenruhe gilt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters will der Onkel des Getöteten, Ayman Kanita, von einer Waffenruhe nichts wissen. Es gibt keine Feuerpause, denn an jedem Tag wird getötet. Es findet täglich statt. Was soll das für eine Waffenruhe sein? Waffenruhe bedeutet, dass einem Kind nichts geschieht. Sie bedeutet, dass man essen und trinken kann. Eine Waffenruhe bedeutet, dass man wie ein Mensch leben kann. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober vergangenen Jahres sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 750 Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden. Tausende wurden verletzt, vor allem durch Luftangriffe. Die israelische Armee rechtfertigt die Angriffe als Reaktion auf Provokationen der Hamas. Zudem gibt sie zu, Ziele anzugreifen, die angeblich als Waffenlager oder Kommandozentralen der Terrororganisation identifiziert worden seien. Damit wolle Israel die angekündigte Entwaffnung der Hamas erzwingen, sagen Experten. Doch die Entwaffnung der Hamas, einer der Kernpunkte der zweiten Phase des Trump-Friedensplanes, hat noch nicht einmal begonnen. Und die Aussagen von Hamas-Sprecher Hassem Kassem im ARD-Interview legen nahe, dass dies so schnell auch nicht geschehen wird. Wir haben eine klare Position. Israel hat als Besatzungsmacht die Verpflichtungen aus der ersten Phase nicht erfüllt, um in die zweite Phase übergehen zu können, wo es auch um die Waffenfrage geht. Die erste Phase muss uneingeschränkt umgesetzt werden. Die Menschenrechtsverletzungen müssen aufhören. In einem halben Jahr wurden mehr als 750 Menschen in Gaza getötet, im Durchschnitt 5 pro Tag. Israel hat die Überreste des Gazastreifens zerstört und Israel hat die Einfuhr der erforderlichen Hilfsgüter nicht zugelassen. Es ist weniger als die Hälfte der benötigten Menge eingetroffen. Die Versorgungslage im Gazastreifen ist unverändert katastrophal. Die Gefahr einer Hungersnot ist weiterhin nicht gebannt. Zu wenig Mehl kommt in den Gazastreifen, obwohl das Abkommen zur Waffenruhe die Einfuhr von 600 Lastwagen pro Tag vorsieht, erreichten zuletzt im Durchschnitt nur etwa 200 Lkw das Gebiet. Und auch das Trinkwasser muss mühsam per Lkw in die betroffenen Viertel gebracht werden.
Dann werfen wir noch kurz einen Blick in die Ukraine. Heute früh hat Rebecca Barth über die schweren russischen Luftangriffe in der Ukraine berichtet. Wissen wir schon mehr darüber?
Also nach den letzten Angaben aus der Ukraine sind mindestens 18 Menschen getötet worden und mehr als 100 verletzt worden. Es gab mehrere Wellen von Angriffen. Insgesamt wurden fast 700 Drohnen und mehrere Raketen gezählt. Ziele waren unter anderem Kiew und Odessa. Das könnte Moskaus Antwort darauf gewesen sein, dass westliche Staaten der Ukraine gestern weitere Waffenlieferungen zugesagt haben.
Umgekehrt hat die Ukraine aber auch wieder Ziele in Russland attackiert.
Ja, unter anderem in Noworossiysk und Tuapse. Das sind wichtige Häfen für den russischen Ölexport. Auch hier gab es Todesopfer. Das Verteidigungsministerium in Moskau sagt, mehr als 200 ukrainische Drohnenangriffe habe man abgewehrt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in den Niederlanden heute eine renommierte Auszeichnung entgegengenommen.
Er bekam für das ukrainische Volk den For Freedom Award. Dieser Preis wird seit 1982 verliehen vom Roosevelt Institute, um diejenigen zu ehren, die sich im Sinne des früheren US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt für 4 Freiheiten engagieren: Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Furcht.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.